HR Info. Kultur.
Ahoi Leipzig, heißt es in diesen Tagen an vielen Orten bei der Leipziger Buchmesse. Ahoi, mit diesem fröhlichen Seemannsgruß sagen sich in Tschechien gute Freunde Hallo. Und so begrüßt auch das Gastland Tschechische Republik mit rund 60 Autoren die Messebesucher. Heimlicher Star der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr ist der tschechische Autor Jaroslav Rudisch, der seit Jahren literarisch und musikalisch zwischen Berlin und Nordböhmen unterwegs ist und der jetzt seinen ersten auf Deutsch geschriebenen Roman veröffentlicht hat. Ich spreche mit Jaroslav Rudisch in dieser Sendung. Außerdem blicken wir voraus auf das Lichter Filmfestival in Frankfurt und auf das Kinder- und Jugendtheaterfestival Starke Stücke im Rhein-Main-Gebiet. Die Kultur in HR Info mit Christoph Schäffer. Treffpunkt für die Buchbranche in Deutschland ist im Herbst Frankfurt und im Frühjahr Leipzig. Und alle, die schon mal da waren, loben die im Vergleich zu Frankfurt eher familiäre Atmosphäre der Leipziger Buchmesse mit vielen Begegnungen zwischen Lesern und Autoren. Pünktlich zur Buchmesse kommt aber auch hier die besorgte Frage auf, ob denn das Buch überhaupt noch eine Zukunft habe. In Leipzig zeigt man sich, gerade mit Blick auf aktuelle politische Bücher, optimistisch, berichtet Andreas Berger.
Stöbern lohnt sich, empfiehlt Buchmessedirektor Oliver Zille. Damit verspricht er nicht, dass im literarischen Frühjahrsangebot auch auf jede Frage Antwort zu finden sein wird. Sicher ist er sich aber, dass die Buchbranche nach wie vor, so rasant sich auch die Welt verändert, auf die Schnelllebigkeit reagieren kann.
Publizistisch wird ja auch auf gesellschaftliche Entwicklungen reagiert, auch mit Büchern. Und wir sehen weiterhin einen anhaltenden Trend beim politischen Sachbuch zum Beispiel, auch in der Literatur, was deutsche Geschichte, europäische Geschichte betrifft und über die Zukunft, über unser Zusammenleben, in welcher Form wir das tun wollen. Und politisch ist eine Buchmesse natürlich, wenn sie literarisch ist, muss sie auch politisch sein.
Wird sie. Nicht nur, weil der bestens als Globalisierungskritiker bekannte Schweizer Soziologe Jean Ziegler seine neue Streitschrift »Was ist so schlimm am Kapitalismus?« vorstellen wird. An der Frage Quo Vadis kommt sowieso kein Besucher vorbei. Schon am Eingang in die Glashalle wird ihm ein gut 3 Meter hoher Trabant auf Beinen auffallen. In Erinnerung an die Prager Botschaftsflüchtlinge 1989. Zur Einstimmung auf das Gastland Tschechien und eins der Hauptthemen des Leipziger Bücherfrühlings.
30 Jahre friedliche Revolution oder 30 Jahre samtene Revolution in unserem Gastland Tschechien oder in anderen mittelosteuropäischen Ländern ist für uns ein Grund, zurückzuschauen, was war und was ist daraus heute entstanden. Warum ist es so schwierig, stabile demokratische Strukturen zu etablieren und zu halten? Und was geben wir eigentlich an die jüngere Generation, die diese Zeit nicht mehr miterlebt hat und jetzt für den Erhalt demokratischer Werte kämpfen sollen?
Gelegentlich werden auch bei der Messe Träume wahr. Wie für die 43-jährige Daniela Krien. Als Studentin noch Messebesucherin ist sie jetzt Autorin im Diogenes Verlag. Sie stellt ihren gerade erschienenen Roman Die Liebe im Ernstfall vor und obwohl sie lieber zurückgezogen schreibt, freut sie sich auf viele Begegnungen.
In Leipzig bekommt man natürlich ganz viel Aufmerksamkeit und das ist schön, das ist wahnsinnig schön.
Findet auch der Buchmessedirektor und genau darum gibt's die Buchmesse zusammen mit Europas größtem Lesefestival, diesmal mit 3600 Veranstaltungen.
Was aber hier beim Publikum auf jeden Fall sticht, sind nicht nur spannende große Namen, sondern vor allen Dingen Authentizität in dem, was die Autoren künstlerisch und auch in Bezug auf ihre Positionierung in der Gesellschaft von sich geben, in der Diskussion mit dem Publikum. Ich glaube, das ist das wirklich Spannende.
Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. Leipzig hat dafür viel neuen Lesestoff zu bieten.
It's all right. In their dreams, in the middle of the night, there is no mercy. That's all right.
Das ist Musik von der ganz frischen CD der Kafka Band, die der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch vor einigen Jahren mit Freunden gegründet hat. Am Vorabend der Buchmesse ist die Kafka Band in Leipzig aufgetreten, wo Jaroslav Rudisch seinen neuen Roman auf der Buchmesse vorstellt. Beides im Rahmen des Programms Ahoi Leipzig, des Gastlandes Tschechien. Jaroslav Rudisch, Jahrgang 1972, gehört zur nicht mehr ganz so jungen Generation tschechischer Autoren, deren Romane in deutscher Übersetzung auch hierzulande längst ein Publikum finden. Jetzt hat Rudisch, der mittlerweile in Berlin lebt, zum ersten Mal einen Roman auf Deutsch geschrieben. Winterbergs letzte Reise heißt er und erzählt von einer irrwitzigen Tour des 99-jährigen Wenzel Winterberg und seines Pflegers kreuz und quer durch Mitteleuropa. Dabei spielt die Eisenbahn, wie auch schon in anderen Büchern von Jaroslav Rudisch, eine zentrale Rolle. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn daher gefragt, woher sie eigentlich kommt, seine Liebe zur Eisenbahn.
Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Bahnfahrer. Ich komme aus einer Eisenbahnfamilie. Mein Großvater war bei der Eisenbahn, mein Onkel war bei der Eisenbahn und ich beinahe auch. Aber dann habe ich eine Brille bekommen und musste einfach ins Gymnasium und bin so zu dem ersten Akademiker in unserer Familie geworden, habe Geschichte und Germanistik studiert. Aber dieser Liebe zur Eisenbahn ist mir geblieben und vor allem auch dieser Liebe zur Eisenbahn und Geschichte, weil das ist auch was für mich, unser Mitteleuropa auch bedeutet. Und in meinem Arbeitszimmer hängt auch eine große Karte der österreichischen Eisenbahn von 1911, also eine Eisenbahnkarte der Monarchie, der Doppelmonarchie eigentlich. Und auf diese Karte habe ich sehr oft geschaut, wenn ich an meinem Buch Winterbergs letzte Reise geschrieben habe.
Ihre beiden Helden, der 99-jährige Wenzel Winterberg und sein Krankenpfleger Jan Kraus, sind ja in gewisser Weise auch Rückkehrer, zumindest in dem Moment, wo sie von Berlin aus über die Grenze nach Tschechien fahren. Winterberg als sudetendeutscher Vertriebener, Kraus als tschechischer Emigrant. Gelingt den beiden ein gemeinsamer Blick aus dem Zugfenster und auf die Geschichte Mitteleuropas?
Ja und nein. Was auf jeden Fall stimmt, die werden immer mehr zu einer Figur. Also während dieser langen, es ist auch eine sehr lange Reise. Ne? Mhm. Und der Winterberg, der leidet darunter, dass die Menschen von heute diese ganzen historischen Zusammenhänge nicht mehr sehen, nicht mehr wahrnehmen. Ja? Der eine spricht über die tschechische Geschichte, der eine über die polnische Geschichte und deutsche Geschichte und ungarische und slowakische und österreichische. Und der sagt, nein, es gibt nur eine Geschichte, unsere eine große gemeinsame mitteleuropäische Geschichte. Und die hängt für ihn wirklich mit der Eisenbahn zusammen und auch mit der Schlacht bei Königgrätz 1866. Der leidet an dieser Schlacht, das sagt er immer wieder, diese Schlacht geht durch mein Herz. 1866 in Böhmen, eigentlich ganz nah von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, sind vielleicht nur so 30 Kilometer, hat Preußen über Österreich gewonnen, Österreich und Sachsen. Und so hat sich so einiges verändert damals in Europa. Deutschland ist dann plötzlich, Preußen, Deutschland später groß geworden und Österreich ist geschrumpft. Und man kann sich eigentlich auch den Ersten Weltkrieg oder den Zweiten Weltkrieg nicht ohne Königgrätz vorstellen. Also das hängt alles zusammen und diese Zusammenhänge sieht auch Winterberg und versucht diesen geschichtsblinden, historisch blinden, wie er auch sagt, Kraus auch auf seine Seite zu bringen. Und das gelingt ihm in der Tat.
Jaroslav Rudisch, Sie haben es schon erwähnt, Sie sind in Nordböhmen geboren, in einer wunderschönen Landschaft, die deshalb auch böhmisches Paradies genannt wird. Das ist nicht weit weg von der Grenze zu Deutschland. Wie hat sich das geprägt? Diese Nähe, dieses Grenzgebiet ja auch mit seiner besonderen deutsch-tschechischen Geschichte.
Ja. Immer wieder stoppt man da über die gemeinsame Vergangenheit, diese gemeinsame Geschichte. Für mich ist zum Beispiel wichtig auch diese Zweisprachigkeit, die ich habe. Also meine Muttersprache ist schon Tschechisch. Mhm. Aber zu diesem Land, zu unserer Geschichte gehört auch Deutsch. Und so habe ich mich auch für diese zweite Sprache entschieden. Als Historiker, also wenn Sie Geschichte studieren in Tschechien, da müssen Sie sowieso Deutsch kennen, sonst sind Sie ziemlich schnell irgendwie am Ende. Letztendlich waren wir vor 1918, 400 Jahre ein Teil von Österreich. Also mich hat das immer sehr interessiert, ja. Und das war bis zur Wende, bis zu 1989, war dieses Thema in der Tat so ein bisschen auch ein Tabu, sich dazu zu bekennen und sich auf solche historischen Fahrten zu machen.
Ihr Held Winterberg sagt im Roman, die traurigsten, die verlorensten waren am Ende immer die, die die beiden Sprachen gesprochen haben. Die Menschen, die dazwischen standen, wurden am meisten gehasst, und zwar von von allen Seiten. Ist das etwas, was auch mit dem wieder erstarkenden Nationalismus heute zu tun hat? Bringen Sie das in den Zusammenhang, dass die Zweisprachigkeit, das Kulturübergreifende wieder schräg angesehen werden?
Ja, durchaus ja. Also das ist immer, also dass man sich immer so diese Geschichte auch für sich so beschlagnahmen möchte, ja, und Mythen auch macht und schreibt und auf die stolz ist und Unwahrheiten, das gehört leider auch zu der Geschichte und sogar zu der Gegenwart, ja. Und da Winterberg steht, so wie Johannes Osio zum Beispiel, einer meiner Lieblingsautoren aus Prag, der auch zweisprachig war, der sagte immer, ich bin so hinternational. Ich stehe hier nicht für die Deutschen, ich stehe hier nicht für die Tschechen oder für die tschechischsprachigen Böhmen. Ich stehe dahinter und vielleicht ist es die einzige Chance, wie man das überleben kann. Aber man leidet natürlich auch darunter, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man doch von den beiden dann irgendwie auch als gewisse Brückenbau auch angefahren sein könnte. Mir ist das noch nicht passiert, soweit sind wir auch nicht. Und ich bin ein Optimist, ein großer Optimist immer. Und ich meine, auch wenn wir uns zu dieser gemeinsamen Geschichte bekennen, so wie das der Winterberg tut, ja, auch zu diesen ganzen Tragödie vom letzten Jahrhundert, wenn wir uns damit in den Büchern oder auch in der Literatur auseinandersetzen, dann ist alles noch nicht verloren. Also dann kapieren wir auch, wie alles zusammenhängt und dass wir uns hier in Mitteleuropa alle viel näher sind und näher stehen, als wir vielleicht ab und zu auch glauben.
Sie haben jetzt diesen neuen Roman, Winterbergs letzte Reise, als Ihren ersten Roman tatsächlich auf Deutsch geschrieben. Was hat Sie dazu bewogen und was hat Ihnen gefehlt an Ausdrucksmöglichkeiten, die Ihnen sonst die tschechische Sprache bietet?
Ja, also es hängt wirklich mit dieser Erzählung von einem Freund von mir, mit diesem ersten seinem Satz, auch mein erster Satz in dem Roman ist es dann geworden, die Schlacht bei Königgrätz geht durch mein Herz. Und in diesem Satz steckt so viel an den Dingen, was ich so mag an Literatur. Ja? Also das ist leicht verrückt, es ist melancholisch und auch witzig. Und das alles in einem Satz. Also so sehe ich das. Ja. Und ich habe nie über diese Geschichte auf Tschechisch nachgedacht, wirklich nicht. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, weil ich auch mit einem Bedecker, mit einem deutschen Bedecker für 1913 arbeite, dem letzten Bedecker für Österreich-Ungarn vor diesem Zusammenbruch. Danach war alles anders. Ich arbeite auch ganz bewusst mit der Sprache von diesem Bedecker und ich mag auch diese ganz alte Sprache von dem Bedecker und der Winterberg spricht auch ein sehr altes Deutsch und dann haben wir noch die dritte Erzählperspektive und das ist der Jan Kraus, ein Exil-Tscheche, so wie ich in der Tat ein bisschen ein Exil-Tscheche bin. Ich bin da allerdings freiwillig in Berlin gelandet und pendle zwischen Böhmen und Berlin. Das kann Jan Kraus nicht, weil der ist von dem Land schwer traumatisiert und will eigentlich nicht zurück, will die Sprache auch nicht sprechen. Und eigentlich hat Deutsch gelernt und das ist die einzige Sprache, die auch sprechen will. Und das ist unser Erzähler.
Sie sagen, Sie leben in Berlin, pendeln aber immer wieder nach Böhmen, auch ins böhmische Paradies, in dem Sie aufgewachsen sind. Wie ergänzen sich diese beiden Welten?
Naja, ich brauche schon beides. Es ist wirklich so Stadt und Land auch. Bei uns in Böhmen, böhmisches Paradies, ja, da gehe ich in die Sauna, da gehe ich in meine Stammkneipe oder gibt so einige so Gaststätten, die ich total gerne mag und immer wieder hole ich mir von da auch ein paar Geschichten. Also ich brauche schon beides. Ich brauche auch die tschechischen Geschichten, aber ich bin in Berlin eigentlich durchaus sehr, sehr glücklich. Aber wenn ich das gute Bier trinken will, dann muss ich halt nach Böhmen fahren.
Jaroslav Rulisch, Autor des Romans Winterbergs letzte Reise, erschienen bei Luchterhand. Mit diesem Buch war Rulisch auch einer der 5 Nominierten auf der Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Literatur aus Tschechien, da denkt man erstmal an die großen Namen des 20. Jahrhunderts. Jaroslav Hašek mit seinem braven Soldaten Švejk, Bohumil Hrabal mit Ich habe den englischen König bedient oder Milan Kunderas Unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Für die jüngeren tschechischen Autoren ist es nicht leicht, vom Schreiben zu leben in einem Land mit gerade mal 10 Millionen Menschen. Übersetzungen in andere Sprachen sind daher überlebenswichtig für die Autoren, auch wenn Tschechien nach wie vor ein Leseland ist. Unser Korrespondent Peter Lange aus Prag.
Morgens ist es besonders augenfällig. In der Prager Straßenbahn und in der Metro sitzen oder stehen in jedem Wagen ein paar Leute mit einem Buch in der Hand. Selbst auf den Bahnsteigen lassen sie sich nicht vom Lesen abbringen.
Es ist schon ein Leseland. eigentlich.
Sagt die Verlegerin Silke Horakova. Vor über 10 Jahren hat sie mit ihrem Mann den Albatros Verlag gekauft. Albatros Media bringt mit seinen 280 Mitarbeitern jedes Jahr knapp 1200 Neuerscheinungen auf den Markt. 60% sind ausländische Stoffe in tschechischer Übersetzung, 40% kommen von einheimischen Autorinnen und Autoren.
Also was hier nach der Wende passiert ist, sind viele Unternehmen gegründet worden, ganz viele auch im Verlagsbereich.
Trotzdem ist die Branche noch immer relativ kleinteilig. Insgesamt gibt es 2100 Verlage im Land, die pro Jahr mindestens ein Buch herausbringen. 15.300 Titel waren es 2017, Gesamtumsatz der Buchbranche umgerechnet 310 Millionen Euro.
Ich kenne Voraussagen von hier, die eben sagen, es wird weiter anwachsen, der Markt hier wächst im Gegensatz zum deutschen Markt.
Aber auch der tschechische Buchmarkt ist nicht völlig immun gegen all die Trends, die anderswo greifen. Die Zahl der Buchleser ist auch hier rückläufig, wenn auch längst nicht so stark wie in Deutschland. Das Kernproblem für die Verlage ist der kleine, begrenzte Markt an sich.
Tschechische Autoren ins Ausland bringen, sehr schwer. Wir haben vielleicht 5% von unserem Umsatz im Export und das ist in Kinderliteratur.
Wenn man ein Teil von diesem kleinen Staat und kleiner Sprache ist, das ist wie im Gefängnis. Und wir sind wirklich sehr, sehr abhängig von den Übersetzern, Übersetzerinnen.
Sagt die Schriftstellerin Radka Dinemarkova. Sie gehört zu den wenigen in Deutschland bekannten tschechischen Autorinnen und Autoren der Gegenwart. Bis 2003 hat sie nebenbei geschrieben, wie einst Franz Kafka und Max Brod. Erst dann hat sie sich getraut, sich allein auf ihr Können als Schriftstellerin zu verlassen. Es wurde trotzdem eine Durststrecke.
Ausland hat mich gerettet, weil auf einmal waren zuerst im Ausland die Bücher geschätzt, übersetzt, waren diese Lesungen, Diskussionen.
Radka Dinemarkova gehört zu den Paten für den Gastlandauftritt Tschechiens auf der Leipziger Buchmesse. 55 Autorinnen und Autoren, insgesamt 70 Neuerscheinungen werden dort vorgestellt. Damit könnte, so die Hoffnung von Koordinator Martin Kraffel, ein wichtiger Impuls gegeben werden, damit die junge tschechische Literatur die traditionelle Sprachgrenze überwindet und in Deutschland ankommt.
Die neue Generation ist mutiger, was die Themen betrifft, finde ich. Die ist offener und die neue Generation in meinen Augen freut sich auf diese Begegnungen, weil sie das Gefühl haben, man könnte darüber noch mehr erzählen, noch mehr erfahren.
Wenn sich die Erwartungen erfüllen, dann könnte auch auf kulturellem Gebiet etwas von der Vernetzung und Verflechtung zwischen beiden Ländern wiederhergestellt werden, die auf dem wirtschaftlichen Sektor längst Realität ist.
Peter Lange berichtete aus Prag. Das Leseland Tschechien ist bei der Leipziger Buchmesse noch bis Sonntag zu erleben.
HR Info. Kulturtipp.
Und der hat heute auch mit Böhmen zu tun. Alexander Klar, der Direktor des Museums Wiesbaden, empfiehlt nämlich eine Oper von Bettrich oder Friedrich Smetana.
Mein heutiger Kulturtipp gilt einem unbekannten Werk eines sehr bekannten Künstlers, nämlich die Oper Dalibor von Friedrich Smetana. Es ist ein Unglück, dass der arme Smetana nur mit einem Stück oder mit zwei Stücken, der Moldau und der verkauften Braut, berühmt geworden ist. Seine Musik ist viel, viel größer als diese zwei Stücke. Er selber hat, glaube ich, von der verkauften Braut gar nicht so rasend viel gehalten. Vielmehr aber von der Oper Dalibor, die jetzt an der Oper Frankfurt aufgeführt wird. Das ist ein opulentes Historienbild, was auch noch wie bei Smetana öfter nationale Bezüge auf die tschechische Zeitgeschichte hat. Ein riesen Breitwandpanorama mit üppigster, schmelzender Musik und gleichzeitig aber eben auch mit einem melancholischen Klang, der vielleicht dazu geführt hat, dass dieses Stück unter die Räder der Geschichte gekommen ist. Wenn man also noch einmal etwas ausgraben möchte, das so gegenwärtig ist oder vielleicht noch gegenwärtiger als andere Stücke von Smetana, der möge in die Oper Frankfurt gehen.
Die Smetana-Oper Dalibor in der Inszenierung der Oper Frankfurt. Das war der hr-Info-Kulturtipp von Alexander Klar, dem Direktor des Museums Wiesbaden. Über 100 Filme in 6 Tagen an verschiedenen Orten in Frankfurt. Das ist das Angebot des Lichter Filmfestivals in diesem Frühjahr. Es wird politisch, aber auch unterhaltsam, versprechen die Veranstalter. Ein Ausblick von Anne-Kathrin Hochstratt.
Kino hat viele Seiten. Das zeigt das Team aus rund 40 Filmliebhabern, die hinter dem Lichter Filmfest stecken, seit 2008 jedes Jahr aufs Neue. So werden Low-Budget-Produktionen und hochgeförderte Filme aus ganz verschiedenen Teilen der Erde gezeigt. Künstlerisch wertvolle Filme, Kurzfilme, Filme, die in 360 Grad gedreht wurden und auf VR-Brillen gezeigt werden und außerdem Filme, die einen Bezug zu Hessen bzw. Frankfurt haben. Diese regionalen Filme seien selten so politisch gewesen wie in diesem Jahr, erklärt der Festivaldirektor Gregor Maria Schubert.
Wir zeigen Filme von Asylsuchenden, wir zeigen Filme über Politikerinnen, deren Alltag beobachtet wird. Die Kleinarbeit, die auch hinter dem politischen Alltag steht, die wird in dem Film Kandidaten sehr, sehr gut beschrieben. Wir zeigen mit der hessischen Produktion Atlas einen Film, der auf die Entmietung in den Großstädten eingeht. Also es gibt auch inhaltlich sehr, sehr viel zu entdecken.
Zu vielen Filmen gibt es außerdem ein Begleitprogramm, wie Ausstellungen oder Diskussionsrunden. Am Mittwochabend zum Beispiel erst die Dokumentation Fly Rocket Fly über die Raketenbauerfirma OTRAG, präsentiert von HRM.
Das war damals Aufbruchsstimmung. Und in diese Aufbruchsstimmung hinein mit den Amerikanern und Russen kam die Nachricht, da gibt es eine kleine Firma, die entwickeln eigene Raketen. Das fand ich faszinierend.
Das war unsere Philosophie. Nicht Hightech, sondern Low Cost.
Für mich war es reines Abenteuer.
Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem Raumfahrtexperten Rainer Kresken von der ESA. Es geht den Machern hinter dem Filmfest um mehr als die Filme zu zeigen, bestätigt auch Johanna Süß, die das Festival mitleitet. Die Zuschauer sollen zum Nachdenken angeregt werden. Das gilt auch für das diesjährige Thema bei den internationalen Filmen: Natur. Zu sehen gibt es fast alles, was es an Filmgenres gibt. Vom Krimi über Komödie bis hin zu einem Fantasyfilm oder Dokumentationen, erklärt Johanna Süß.
Ich bin wirklich sehr zufrieden, dass es ganz viele Filme unterschiedlichster Genres gibt, die alle irgendwo das Thema Natur drin haben, irgendwie auch diese Themen aufgreifen, die die Welt und vor allem die jungen Leute gerade umtreiben, Klimawandel, Verschwendung von Ressourcen, aber es ist ein unterhaltsames Programm.
Das Lichter Filmfest vom 26. bis 31. März an verschiedenen Orten in Frankfurt. Fly Rocket Fly, dieser Film ist am 27. März im Rahmen des Lichter Filmfestivals in Frankfurt zu sehen, gefolgt von einem Space Talk mit Raketen- und Weltraumexperten. HR Info präsentiert diese Veranstaltung und wir haben daher 3x2 Karten für den Abend zu vergeben. Mehr auf hrinforadio.de. An Kinder und Jugendliche richtet sich das internationale Theaterfestival Starke Stücke. Zum 25. Mal geht es gerade im Rhein-Main-Gebiet über die Bühne und das auch an ganz ungewöhnlichen Spielorten. Nicole Abraham berichtet.
Das internationale Theaterfestival Starke Stücke zählt zu den größten Kinder- und Jugendtheatern Deutschlands und hat eine lange Tradition. Denn in diesem Jahr feiert es ein ganz besonderes Jubiläum. Es wird stolze 25 Jahre alt. Und das wird gefeiert, sagt Detlef Köhler, künstlerischer Berater von Starke Stücke.
Wir haben eine ganze Reihe von Rahmenveranstaltungen, die natürlich dieses Festival flankieren. Das beginnt mit der feierlichen Eröffnung in Eschborn. Es setzt sich fort mit einer Veranstaltung, die wir dann im Zoo-Gesellschaftshaus durchführen wollen. Das Zoo-Gesellschaftshaus soll das neue Kinder- und Jugendtheater der Stadt Frankfurt werden. Und an diesem Ort wird es eine Veranstaltung genau zu diesem Thema geben, verbunden mit einer Buchvorstellung. Ein kleines Geschenk, das uns gemacht wurde, in dem die gesamte Kinder- und Jugendtheaterszene des Rhein-Main-Gebiets und auch Hessens beschrieben wird.
Das Festival zeigt 21 Inszenierungen mit Tanz und Musik, skurrilen Objekten und Figuren und teils ungewöhnlichen Kulissen.
Das eine findet in der Bücherei statt, ist die Geschichte von verlorenen Dingen, die sich dann auf einmal zwischen den Büchern finden. Und das andere ist eine vielleicht sehr zeitgenössisch hochaktuelle Geschichte. Das Stück heißt Packmann. Es erzählt von dem Päckchenboten, der in seinem LKW sitzt und versucht, seine Zeit und seine Päckchen durchzubringen. Und es entwickelt sich daraus eine grandiose Jonglage und das Geheimnis dieses Stückes möchte ich an dieser Stelle nicht verraten.
Und dann ist da noch das Stück Artefakt vom Théâtre Nouvelle Génération aus Lyon, der Partnerstadt Frankfurts. Das spielt ganz ohne Menschen mit Robotern und 3D-Technologie.
Was wird sein, wenn die künstliche Intelligenz immer mehr Bereiche unseres Lebens übernimmt? Dann wird sie irgendwann auch dazu kommen, das Theater übernehmen zu wollen. Und dieses Stück versucht zu reflektieren, wie die künstliche Intelligenz es denn anstellen wird, eben das Theater auf die Bühne zu bringen. Die Figuren werden im 3D-Drucker hergestellt und anschließend von Robotern in Position gebracht. Eine computergesteuerte Lightshow beleuchtet das Ganze und Alexa, Siri geben uns den Text zu dieser Vorstellung.
An mehr als 30 Spielorten wird das Festival Starke Stücke stattfinden, unter anderem in Darmstadt, Friedberg, Obertshausen und Kelkheim. So vielfältig wie die Spielorte sind auch die Gastkünstler, die in diesem Jahr auftreten. Sie kommen aus ganz Europa. Belgien, Frankreich, Norwegen, Island oder auch Israel. Denn das Theaterfestival hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Menschen, generationsübergreifend und unabhängig von sprachlichen und kulturellen Hintergründen, für das Theater zu begeistern.
Nicole Abraham über Starke Stücke, das internationale Theaterfestival für junges Publikum, zu erleben bis zum 1. April an verschiedenen Orten im Rhein-Main-Gebiet. Und das war die Kultur in HR Info. Den Podcast zur Sendung finden Sie im Netz unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.